Okay, wenn Geeks Langeweile haben, Reloaded. Bevor ich auf die Idee zu diesem Vortrag komme, vielleicht mal, und wer vor 3 Stunden nicht in dem Vortrag war, den ich heute um 11 Uhr gehalten habe, hier noch ein paar Kennzahlen, im richtigen Leben auch Softwareentwickler, in der Freizeit Hard- und Softwarespielereien, schon ewig Linux-Kunde, wenn man das so bezeichnen kann. Und ich bin in einer LUG aktiv, die in der Stadt Brandenburg aktiv ist, also die BraLUG, Brandenburger Linux User Group. Und ja, vielleicht kennt mich auch der eine und andere schon. Okay. Wer war letztes Jahr in diesem Vortrag? Gut. Letztes Jahr hatte ich jedenfalls auch einen Vortrag gehabt, der nannte sich so ähnlich, wenn Geeks Langeweile haben, ohne dass Reloaded. Und das war mehr oder weniger so eine Roadshow gewesen von irgendwelchen Projekten, die sich irgendwo bei mir angesammelt hatten. Und man ist ja dann auch mal interessiert, wie ist das Feedback zu diesem Zeug, was man da so vor so einem Publikum erzählt. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich das überall gefunden habe. Das war einmal ein Podcast gewesen über den CLT und ich glaube auch irgendwelche Blog-Einträge habe ich irgendwo gelesen, wo dann genau diese Kritikpunkte irgendwie zu meinem Vortrag letztes Jahr veröffentlicht wurden. Also da wurde eben halt gesagt, es war zu viel auf einmal. Die Hintergründe sind ein bisschen zu kurz gekommen. Ich hatte auch ein paar interessante Gespräche danach gehabt. Und da dachte ich mir einfach, okay, picke ich mal eins von diesen Projekten raus. Das war übrigens auch eins, was ich im letzten Jahr ganz, ganz kurz angesprochen hatte, was aber noch nicht so weit war, dass man da etwas mehr erzählen konnte. Und da hatte ich dann in der Mittagspause, da gab es dann auch irgendwo eine Diskussion zu dem Zeug. Und in der Mittagspause kam dann der Jan Richter, glaube ich, bei mir vorbei und sagte, naja Mensch, wenn du dich nicht traust, da mit 600 Volt rumzuhantieren, dann mach doch dieses hier. Und nimm doch einfach mal ein Oszilloskop. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir heute auch ein Oszilloskop besorgt. Beim Chaos Treff Chemnitz, die Jungs, die waren so nett gewesen und haben mir eins für diesen Vortrag zur Verfügung gestellt. Und ich möchte jetzt... Ja, genau. Ja, also ich fand das gut, war sehr spontan. Ich hatte es, glaube ich, dem Ralf Sonntag gesagt, wie es dann zu euch gekommen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich dann am Freitag eine freundliche Mail gehabt und wo gesagt wurde, komm einfach vorbei bei uns, wir haben ja eins mitgebracht. Das ist das da. Also herzlichen Dank. Gut. Toll, ich habe die falschen Folien. Ach kommt, ist egal. Nehmen wir die, inhaltlich sind sie gleich, die Bilder sind noch nicht ganz aktuell. Ich hatte am Freitag noch ein bisschen was gemacht. Deswegen steht da auch ein besseres Bild von irgendwas. Okay, also ich habe ein Oszilloskop irgendwo selber gefunden gehabt bei mir zu Hause, damit ich das Projekt machen konnte. Eins wurde mir heute zur Verfügung gestellt. Und ich möchte ganz einfach mal ein bisschen erzählen, anhand dieses einen Projektes, ein Scope Clock, wie man eigentlich an so ein Projekt mal wirklich rangeht. Also Spezifikationen, Grundlagen, Hardware, Software und wie man auch mit Rückschlägen irgendwie umgeht, damit man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was man alles bedenken muss oder was einem alles so begegnet, wenn man so eine Geschichte versucht aufzuziehen. Lustig, aber die Bilder sind drin. Naja, gut. Scope Clock. Kann jemand was damit anfangen? Im Internet, wenn man danach sucht, findet man ganz, ganz viele tolle Beispiele. Und irgendwann, da ich auch ein bisschen uhrenaffin bin und auch gerne Hardware-Uhren baue, dachte ich mir, das wäre auch mal eine Geschichte, die man auch mal probieren könnte. Wobei ich aber jetzt nicht versucht habe, irgendwas von diesen Dingern hier zu kopieren, sondern ich habe wirklich mir nochmal selbst den Kopf gemacht. Wie funktioniert das? Wie kann man sowas aufbauen? Klar, man guckt schon ab und zu mal rein, wie haben das andere Leute gelöst, aber letztendlich war mein Anspruch gewesen, alles auch selber zu schreiben, die Hardware dazu aufzubauen und das war im Prinzip jetzt nur so die Ideenfindung. So, wie geht man an so ein Projekt eigentlich ran? Nachdem man die Idee hat, man findet im Internet lustige Uhren, wo man sagt, hey, wie funktioniert das? Ist man dann im Prinzip schon am ersten Punkt angelangt. Man muss sich darüber klar werden, wie das überhaupt funktioniert. Also man muss die Grundlagen sich in irgendeiner Art und Weise aneignen, anlesen. Man muss auch irgendwo mal entscheiden, was das Ding da machen soll, was man da in der Mache hat. Ja, und dann Hardware aufbauen, Firmware programmieren in dem Fall, weil es ein Mikrocontroller dahinter ist, ein bisschen Test und Debugging. Das ist so die Schrittkette. Die grünen Striche, das ist so der normale gerade Ausweg. Man hat aber auch immer wieder Rückschläge oder man macht nur erstmal so einen kleinen Teil und dann muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurück und denken, naja, nochmal überlegen, das, was du jetzt da gebaut hast oder was du programmiert hast, das funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Da muss man eben halt wirklich nochmal einen Schritt zurück und wieder von vorne anfangen oder einen Schritt vorher nochmal aufsetzen. Also es gibt nicht immer nur bei so einem Projekt den Weg nach vorne, sondern es gibt auch einen Weg immer wieder zurück, den man auch ab und zu mal bestreiten muss. Okay, Spezifikationen und Grundlagen. Was macht man da eigentlich? Also man muss sich darüber im Klaren werden, was soll das Ding tun, was man da sich ausdenkt oder was man bauen möchte oder schreiben möchte. Wie soll das Ding das tun? Wie sehen dazu die technischen Grundlagen aus und die Verfahren und welche Grenzen und Konsequenzen gibt es? Also der letzte Punkt ist relativ wichtig. Ich habe mal Messtechnik studiert und oder so nebenbei studiert und da ist immer so die Geschichte, ja, ich will die Temperatur auf 1000 Grad, auf ein Tausendstel Grad genau messen. Schwachsinn aus der Sicht der Messtechnik, weil die Sensoren gewisse Toleranzbereiche haben oder die Schaltung, die dahinter ist, überhaupt gar nicht mit Tausendstel Grad vernünftig arbeiten kann, weil da auch wieder Bauteiltoleranzen sind. Also man muss auch Grenzen mal festlegen und sich auch daran halten. Also man kann zum Beispiel keine Temperatur auf ein Tausendstel Grad oder auch auf ein Hundertstel Grad genau messen, das ist Blödsinn. Also wenn man nicht gerade in einem klimatisierten Labor ist mit 10.000 oder 100.000 Euro teurer Technik, geht es nicht. Also man muss sich auch irgendwo mal Grenzen legen. Also das war jetzt nur ein Beispiel, was jetzt nichts mit dem Geschichte zu tun hat, aber um das mal deutlich zu machen, was Grenzen sind und dass man daraus auch Konsequenzen ziehen muss. Okay, jetzt transformiert auf dieses ganz spezielle Projekt. Was soll die Scope-Uhr können? Also das ist ja das Erste, was man sich überlegt. Logischerweise, wenn man eine Scope-Uhr bauen will, möchte man die Uhrzeit auf einer Kathodenstrahlröhre darstellen. Also man sieht das jetzt hier auch. Ich glaube, der Bildschirmschoner ist gerade an, aber wir können da ja dann noch mal ein bisschen rumschalten. Ja, soll die Uhrzeit möglichst genau anzeigen und soll auch einstellbar sein. Und die Uhrzeit sollte auch gepuffert sein. Also ich habe jetzt gerade, als ich das Ding hier angeschaltet habe, nicht nochmal die Uhrzeit verstellt, sondern hier ist irgendwas drauf. Wenn kein Strom dran ist, dann zählt die Uhr trotzdem irgendwo weiter. Also da kommt nachher auch noch eine Folie dazu. Ja, und da man ja auch Langeweile hat, möchte man auch noch ein paar Gimmicks darstellen oder Gimmicks noch dazu programmieren. In dem Fall habe ich da so eine Geschichte, wo man Bilder anzeigen kann. Und der Bildschirmschoner ist für mich schon ein Gimmick, weil ich habe da 2 Tage gebraucht, um das Zeug da zu programmieren, damit das auch immer schön am Rand da irgendwo abprallt. Und ja, das ist dann, wenn man Langeweile hat und man eigentlich fertig ist und dann noch überlegt, was macht man denn noch alles. Okay. Grundlagen einer Scope-Uhr. Wie funktioniert also eine Kathodenstrahlröhre? Das werden wir jetzt gleich mal ein bisschen uns genauer angucken. Wie steuert man einen Kathodenstrahl punktgenau an? Das wird jetzt auch dann ein bisschen gleich kommen. Wie zeichnet man Linien, Kreise, Zahlen, Zeichen? Die Geschichte mit der Sekunde und mit der gepufferten Uhr. Okay, fangen wir mit der Kathodenstrahlröhre an. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, was eine Kathodenstrahlröhre ist. Also wenn man noch so einen alten Fernseher hat, da ist zum Beispiel eine Kathodenstrahlröhre drin. Hier ist natürlich auch eine drin, das Ding, was da gerade so leuchtet. Wenn man die ausbauen würde hier, dann würde sie vielleicht ungefähr so aussehen. Wenn man sich das dann schematisch ein bisschen anguckt und in die Innereien einer Kathodenstrahlröhre, die sich anguckt, dann sieht das ungefähr so aus. Also es gibt da irgendwo ganz links eine Heizwende, da liegt eine Heizspannung an und dann werden da, also ich bin jetzt kein Physiker, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, bitte mich nicht schlagen, werden irgendwelche Elektronen losgelöst und mit den Baugruppen und den Metallgittern, die dann da so hinterkommen, wird er dann fokussiert, beschleunigt, diese Elektronen gebündelt, sodass dann zum Schluss ein Strahl entsteht, da wo das A ist. Da kommt er dann gebündelt raus und wird beschleunigt mit dieser Anodenspannung. Und dann durchläuft das bei dieser Art von Kathodenstrahlröhren durch zwei Plattenpaare, die in X- und Y-Richtung angeordnet sind. Und je nachdem, welche Spannung man dort anlegt, lenkt man dann den Kathodenstrahl in X- und Y-Richtung oder in beide Richtungen aus. Und das ist im Prinzip das Prinzip der Elektronenstrahlröhre. Ja, und dann trifft irgendwann der Elektronenstrahl, der dann gebündelt ist und abgelenkt wird, auf eine Leuchtschicht und dann leuchtet das. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Jetzt wollte ich noch irgendwas erzählen dazu. Ja, okay. Lassen wir. Wichtig ist die horizontale und die vertikale Ablenkung. Achso, jetzt weiß ich, was ich erzählen wollte. Genau, diese Platten. Ich hatte vorhin gerade gesagt, Fernseher. Beim Fernseher gibt es natürlich keine Platten drin, sondern da wird das mit Spulen gemacht. Also da wird elektromagnetisch gearbeitet, währenddessen hier elektrostatisch gearbeitet wird. Weil sonst müsste man eine Fernsehröhre, glaube ich, 2 Meter machen, um lang bauen, damit man dann wenigstens so die normalsterbliche Größe eines Wohnzimmerfernsehers früher hatte. Muss man also etwas mehr ablenken können und das kann man dann nur mit elektromagnetischen Feldern machen. Also da gibt es dann diese großen Spulen da drin, wenn man einen alten Fernseher auf hatte, da sind keine Platten irgendwo drin in der Röhre, sondern da hängen dann an diesem Zylinder sind dann so eine Spulen dran. Das ist vielleicht der Unterschied. Ist auch eine Kathodenstrahlröhre, aber das ist die Ablenkung etwas anders. Okay, soweit verstanden. Ich denke, da habe ich jetzt mal nichts Neues erzählt. Wie gesagt, wichtig ist X- und Y-Ablenkung, also horizontal und vertikal Ablenkung. Weil das ist dann auch die Geschichte, mit der man dann arbeiten muss, damit man auch was Sinnvolles oder weniger Sinnvolles auf so einer Kathodenstrahlröhre anzeigen kann. Gut, X- und Y-Ablenkung. Also das heißt also, ich habe dann, wenn man jetzt so virtuell oder bei so einem Oszilloskop ist das dann auch eingezeichnet, so ein Gitternetz, hat man also im Prinzip die X-Auslenkung geht von, ist jetzt nur beispielhaft, minus 5 Volt und plus 5 bis plus 5 Volt, genauso auch Y-Ablenkung auch minus bis plus 5 Volt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der X- und Y-Ablenkung, also an diesen Platten, jeweils 3 Volt anlegt, dann wird dieser Elektronenstrahl dort ausgelenkt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und das war auch mein erstes Experiment, was ich zu dieser Geschichte gemacht habe. Ich habe einfach einen Mikrocontroller genommen mit 2 Ausgangspins und das eine Pin an die X-Richtung, an die X-Auslenkung von diesem Oszilloskop gehangen und die zweite an die Y-Richtung. Und dann im Prinzip, wenn man ja weiß, High-Pegel an so einem Pin sind 3 Volt und Low-Pegel sind 0 Volt. Und wenn man dann an diesen beiden Pins alle 4 möglichen Zustände durchschaltet per Programm, dann kriegt man 4 Punkte auf diesem Oszilloskop. Ja. Also da geht es noch nicht darum, dass man vielleicht einen Digital-Analog-Wandler dazwischen hat, sondern einfach wirklich nur ein ganz stinknormales Mikrocontroller-Board, 2 Pins an X- und Y-Richtung ans Oszilloskop angeschlossen und dann kriegt man genau diesen Effekt. Und wenn man das schnell genug hintereinander macht, dann hat man auch 4 stehende Punkte. Hier ist mal das Programm dazu, wobei das nicht das Programm ist, mit dem ich es ausprobiert habe, aber ich habe das mal jetzt für diesen Controller Like nochmal extra geschrieben. Ich hatte da, glaube ich, irgendein Atmel dran in der Grundschaltung. Aber hier ungefähr auch nochmal das Prinzip. Da oben sind die beiden Pins definiert, was man an X und Y anschaltet. Und da unten werden dann diese 4 Zustände jeweils durchgeschaltet und in einer Endlosschleife. Und dann sieht das auf so einem Oszilloskop ungefähr so aus. Ja, also da noch keine große Elektronik dran, aber das ist ein interessantes erstes Experiment. Damit man auch mal prüfen kann, was man sich da so ausdenkt, sollte man auch mal so einen Schritt tun. Ja, das war so das Erste, was ich zu dieser Geschichte gemacht habe. Und Fragen bis hierher? War ja bis jetzt noch kein Hexenwerk. Okay. Gut. Jetzt kommen wir schon auf das erste Problem. Grafische Rechenalgorithmen, also Computergrafikalgorithmen, das ist irgendwo die digitale Welt. Also wenn ich irgendwo einen Punkt, eine Linie, einen Kreis, irgendwas zeichnen möchte, wenn ich das verschieben will, vergrößern will oder irgendwas, das sind alles digitale Rechenalgorithmen. Teilweise auch bekannt, kann man nachlesen. Und arbeiten im Prinzip mit einem digitalen Koordinatensystem. Ja, und das Ding da arbeitet mit einer analogen Spannung. Also man braucht irgendwas dazwischen, wo man diese digitale Welt in eine analoge Welt wieder überführt. Links wieder dieses Bild, was wir vorhin schon hatten. Rechts das Bild, was wir vorhin schon hatten. Unser analoges Koordinatensystem, sage ich mal, analog in Anführungsstrichen der Kathodenstrahlröhre und links diese digitale Welt. Und das heißt also, wenn ich jetzt durch den Punkt an der Koordinate 96 und 127 darstellen möchte auf so einem analogen Oszilloskop, dann brauche ich irgendwas dazwischen, was genau das macht, was genau diese 96 in minus 2 Volt und die 127 in 0 Volt umwandelt. Und das macht man mit digitalen Analogwandlern. Ja? Gut, also man muss sich das ungefähr so vorstellen, das ist eines der vielen möglichen Schaltbilder eines digitalen Analogwandlers. Man schickt da irgendeinen digitalen Wert rein, da ist es jetzt, sind das jetzt 8 Bit, also ein Byte. Und ja, das gibt dann 256 Stufen und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also ich gebe da eine 0 rein, dann kommt 0 Volt raus, ich gebe da eine 127 rein, dann kommt 2,5 Volt raus oder wie auch immer. Ob das jetzt Plus oder Minus ist oder mehr als 5 Volt, das hängt dann von der Referenzspannung mit der man diesen digital-analog-Wandler betreibt. Fragen bis hierher? Okay, so, jetzt haben wir im Prinzip die Grundlagen. Wir können irgendwas Digitales ausrechnen, also irgendeine Computergrafik ausrechnen, was auch immer. Und wir können das jetzt darstellen auf so einem analogen Ausgabegerät und wollen wir jetzt eine Linie zeichnen. Linien sind ja im Allgemeinen durch einen Anfangspunkt und durch einen Endpunkt definiert und im Prinzip muss man dazwischen dann irgendwas zeichnen, also dass es dann auch eine schöne Linie ergibt. Und da gibt es eine ganze Menge Algorithmen, mit denen man das machen kann. Der bekannteste vielleicht, Bresenham, Algorithmus, weiß nicht, hat schon mal jemand gehört, mit Sicherheit. Es geht ja im Prinzip darum, zwei Punkte und die Linie zwischen diesen Punkten, damit es auch eine wunderschöne Linie gibt, muss schön gleich verteilt sein, damit dieser Eindruck entsteht, dass das eine Linie ist. Also da wird dann mit irgendwelchen Fehlerkoeffizienten gerechnet in diesem Bresenham-Algorithmus und ja, so kann man dann im Prinzip Linien zeichnen. Also das ist dann natürlich auch immer eine Geschichte. Ich habe einen Anfang und einen Endpunkt und dann läuft irgendein Algorithmus, irgendeine Prozedur los, Draw a Line oder irgend sowas und dann werden diese Zwischenpunkte im Prinzip berechnet. So muss man sich das vorstellen. So passiert das da auch jetzt. Also wenn man jetzt da diese Vierecke sieht, die Vierecke sind nur durch diese vier Punkte definiert und zwischendurch wird mehrmals in der Sekunde für jede Linie da dieser Bresenham-Algorithmus aufgerufen, um dann diese Vierecke dort zu zeichnen. Gut, Linien. Das ist dann das nächste Experiment, was ich gemacht habe. Das ist mit Absicht übrigens ein schlechtes Bild, ich erzähle gleich noch was dazu. so sieht das dann aus, wenn man dann Käsekästchen malt. Und auch noch ganz einfach zu programmieren, ja, alle Punkte irgendwie einmal verbinden. Da ist das Programm noch relativ einfach. Und das passiert dann aber auch schon immer mehrmals in der Sekunde. Also das ist nicht einmal statisch irgendwie, sondern es wird immer wieder neu berechnet. Aber da kommen wir nachher nochmal ein bisschen dazu. Warum habe ich jetzt ausgerechnet dieses Bild genommen? Das war nämlich mein erster Rückschlag, wo ich 2 Tage lang überlegt habe, warum das so ausgefranst aussieht. Also man sieht das dort rechts und oben an diesen Linien und auch in der Mitte in diesen Linien hatte ich dann erstmal einen Digital-Analog-Wandler für schuldig befunden und wollten schon fast wegschmeißen. Und dann bin ich durch Zufall an meinen USB-Hub gekommen, habe die Stromversorgung getrennt. Also das war so ein Ding mit externer Stromversorgung. Und dann habe ich gedacht, was hast du denn da für einen China-Schrott gekauft? Als ich nämlich dieses Netzteil rausgezogen habe, also diese 5 Volt waren auch die Referenzspannung für den Digital-Analog-Wandler, waren die Linien plötzlich super. Ja. So, aber ich brauchte wirklich 2 Tage und einmal Zufall, um das rauszubekommen. Das ist einer solcher Rückschläge, die man dann immer wieder erlebt bei so einer Geschichte. Ich hätte natürlich auch die Versorgungsspannung mit einem Oszilloskop auch mal nachmessen können, ob das überhaupt eine Konstante ist oder vernünftig geglättet ist. Aber so sieht es dann aus, wenn es nicht vernünftig geglättet ist. Also man merkt immer wieder, man stößt auf Probleme, wo man dann immer wieder mal überlegen muss und auch mal einen Schritt zurück tun muss. Okay. Mist, das sind wirklich die ganz alten Folien, scheiße. Auf der neuen Folie steht das jetzt nämlich nicht so kompliziert drauf. Also tut mir jetzt leid, ich habe es jetzt auf dem USB-Stick, aber wir wuseln uns jetzt mal so durch. Also ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich habe es nämlich ein bisschen gekürzt gehabt. Auf der neuen Folie steht, wer Punkte zeichnen kann, der kann auch alles andere zeichnen. Also Punkte sind ja im Prinzip die Grafikprimitiva von Linien, von Zahlen, von Zeichen, von irgendwas. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Zeichen darstellen möchte oder so ein Buchstaben darstellen möchte, ich gehe mal gleich auf die nächste Folie, dann definiert man sich das einmal irgendwo, die Punkte. Also jetzt als Beispiel, wie ich das implementiert habe. Es gibt andere Implementierungen, die machen das anders. Aber ich wollte ja irgendwo mal selber mir einfallen lassen. Also ich habe für diese Zeichen irgendwo Punkte definiert. Die sind in irgendeinem Array in dem Programm mit drin. Einmal für jedes Zeichen. Beispielhaft jetzt mal hier die 2. Und dann zeichnet man zwischen diesen Punkten einfach Linien. Und dann hat man im Prinzip das Zeichen dargestellt. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, sieht man was? Und dann hat man ja auch irgendwo das Problem, okay, man möchte das auch irgendwo anders auf dem Bildschirm darstellen. Dann addiert man im Prinzip den Offset dazu. Oder man möchte es auch mal größer schreiben. Also das ist ja jetzt sozusagen in diesem Array definiert Größe 1. Und wenn man das zweimal vergrößern möchte, dann multipliziert man im Prinzip diese Punkte mit dem Vergrößerungsfaktor, jeden Punkt, und zeichnet dann dazwischen die Linien. Und das ist jetzt hier zum Beispiel das Beispiel mal 2, also doppelt so groß. Okay. Fragen bis hierher? Also das ist jetzt vielleicht alles nichts Neues, aber das sind alles Aspekte, die man sich dann nochmal klar werden muss, wenn man so eine Geschichte machen möchte. Ja? Und man muss es ja dann auch irgendwie implementieren. Okay. So, Punkte eines Kreises zeichnen. Ich hatte jetzt nicht den Anspruch gehabt, vollständige Kreise zu zeichnen, sondern mal gucken. Der da ist der. Was ist jetzt zu sehen? Und jetzt? Okay, dann ist es der falsche Schalter. Zahlen, was ist das?
Ja,
Runde, also eine Eieruhr ist das, glaube ich. Aber man sieht im Prinzip den Anspruch bei der Geschichte, wenn man ein analoges analoges Ziffernblatt darstellen muss, muss man in irgendeiner Art und Weise zumindest die Punkte in einem Kreis anordnen können. Also man muss ja nicht einen vollständigen Kreis malen, aber man muss ja so 1, 2, 3, 4 so schön im Kreis, und man muss ja auch die Zeiger dann weiterschalten können. Und das sind im Prinzip Geschichten, wo ich Winkelfunktionen brauche, wenn man sowas zeichnen möchte. Und ja, Sinus und Cosinus, wer vorhin vielleicht auch in meinem Vortrag war um 11 Uhr, verbrauchen sehr viel Rechenzeit und auch sehr viel Codegröße. Und das Problem ist jetzt im Prinzip, wie umgeht man diese ganze Geschichte? Und da gibt es mehrere Methoden, um Punkte auf einem Kreis darzustellen. Also es gibt auch einen Algorithmus von Bresenham, der wird nachher nochmal eine Rolle spielen. Oder man benutzt Festkommawerte in einer Lookup-Tabelle, oder man benutzt irgendwelche Näherungsreihen oder Näherungsformeln für Windows, für Winkelfunktionen. Und ich hatte mich dann für so eine Lookup-Tabelle entschieden, zumal ich auch nur die Minuten darstellen wollte, bot es sich dann an, nur 15 Werte in so einer Lookup-Tabelle zu nehmen, also für jedes 60stel eine von 360 Grad. Und durch die Symmetrien eines Kreises braucht man dann auch wirklich nur 15 Werte, nicht 60 Werte. Und was habe ich hier falsch gemacht? Ich hätte mir den Cosinus sparen können. Ja, weil der Cosinus ist natürlich genau die Umkehrung von Sinus, aber da war ich, glaube ich, in Mathematik Kreide holen gewesen. Und deswegen habe ich es dann so gemacht. Aber theoretisch, Cosinus oder Sinus, eins von beiden kann man sich sperren. Und man kann auch mit einer Lookup-Tabelle von genau nur 15 Werten rechnen. Ja, man sieht es ja, dass es genau reverse ist. Okay, also das war dann die Geschichte, wie man dort in irgendeiner Art und Weise Kreise darstellen kann. Und das war dann voriges Jahr gewesen, wo ich noch nicht angefangen habe zu bauen. Softwareentwickler ist ja erstmal genötigt oder überlegt sich ja erstmal, man braucht für alles einen Simulator und möchte diese ganzen Algorithmen mal ausprobieren. Also wie zeichnet man Zahlen, Buchstaben, irgendwas oder diese Winkelfunktion mit Lookup-Tabellen. Ich habe dann tatsächlich irgendwie so einen Emulator geschrieben, übrigens einen Tickle. Und um das mal einfach alles auszuprobieren. Also ich zeige jetzt das Programm nicht, was dahinter steckt, aber ich habe dort wirklich nicht mit gebrochenen Zahlen gerechnet, sondern so, wie ich das dann später auch im Mikrocontroller gemacht habe, mit Integer-Zahlen, mit Lookup-Tabellen und so eine Geschichten. Also einfach mal, um diese Algorithmen auszuprobieren, habe ich so einen Simulator geschrieben, der so ähnlich arbeitet, wie dann das Ding oder die Software auch auf dem Controller arbeitet. Okay. Das war jetzt alles so Geschichten, die wahrscheinlich auch allgemein bekannt sind, aber nur mal so komprimiert, was man da alles bedenken muss, wenn man Zeichen darstellen möchte. Also das ist im Prinzip alles Geometrie und Grundlagen. Also ist jetzt kein Hexenwerk. Gut, dann habe ich erzählt, der genaue Sekundentakt, der soll ja auch in Art und Weise auf diesem generiert werden und die Geschichte soll im ausgeschalteten Zustand weiterzählen. Meine Lösung bei dieser speziellen Geschichte war dann gewesen, einen RTC-Schaltkreis zu nehmen, ganz speziell einen DS1307. Da hängt ein Uhrenquarz dran, der relativ genau dann ist. Und das Ganze wird gepuffert mit einer Batterie. Also wenn ich jetzt das Ding hier vom Strom ziehe, sollte er, nee, mache ich jetzt nicht. Aber könnt ihr mir glauben, wenn ich rausziehe und wieder reinstecke, dann ist die Uhrzeit immer noch genau, da wird nichts zurückgestellt. Also dieser Schaltkreis wird gepuffert im Prinzip von dieser 3-Volt-Batterie und wenn man Strom wieder auf die ganze Gesamtschaltung gibt, dann hat man trotzdem wieder die genaue Uhrzeit, weil man sich dann, also der erste Schritt beim Einschalten der Uhr ist dann, hole dir die Uhrzeit mal von diesem DS1307 über einen Two-Wire-Bus, also I2C-Bus, und stelle deine interne Uhr auf den Mikrocontroller. Also so muss man sich das dann ungefähr vorstellen, wenn man das Ding anschaltet. Und der Sekundentakt, da gibt es glücklicherweise bei diesem 1307 einen Ausgang, wo genau ein Sekundentakt rauskommt. Das sehen wir vielleicht nachher auch nochmal bei der Software, da habe ich so ein Übersichtsbild. Da wird dann im Prinzip ein Interrupt getriggert auf dem Controller, dass jetzt die Sekunde weitergeschaltet wurde und dann wird intern auf diesem Controller die Uhrzeit weitergezählt. Okay. Fragen bis hierher? Gut. So, das war jetzt eigentlich alles nur Vorgeplänkel. Also so die technischen Grundlagen, die man also bedenken muss, wo man sich eine Lösung für ausdenken muss. Und dann stellt sich eine Frage, wenn man sich überlegt, naja, okay, und das muss ja auch alles ganz schnell passieren. Ja. Und da muss man sich überlegen, was soll der Mikrocontroller nun alles machen? Okay, er muss die Uhrzeit weiterschalten, muss die Taster irgendwie, damit man auch mal die Uhrzeit einstellen kann oder da einfach weiterschalten kann. Also er muss Taster verwalten, Uhrzeit verwalten, ist vernachlässigbar von der Geschwindigkeit her. Also da muss man sich keinen großen Kopf machen. Aber das Bild muss ausreichend schnell berechnet werden und die Bildpunkte müssen ausreichend schnell ausgegeben werden an diesen digitalen Analogwandler und dann letztendlich auf diese Elektronenstrahlröhre. Und die erste Frage, die man sich dann im Prinzip stellen muss, ist, was heißt dann überhaupt ausreichend schnell? Von der alten Fernsehertechnik weiß man vielleicht noch, okay, so eine alten Röhrenfernseher noch vor 20 Jahren, diese Zwischengeneration dann nicht mehr, da gab es dann auch schon Fernseher mit 100 Hertz, Bildwiederholfrequenz und so weiter, aber ist egal. Arbeiten haben in der Regel mit 50 Hertz, also mit 50 Bildern pro Sekunde gearbeitet, um ein fließendes Bild zu bekommen. Jetzt mal Interlacing und so eine Geschichten mal weggelassen, aber Bildwiederholfrequenz von 50 Hertz, sagt man, dann kriegt man, also das Auge ist dann so träge, dass es dann ein fließendes Bild ist. Gut, 50 Bilder pro Sekunde, das bedeutet also 20 Millisekunden pro Bild hat man Zeit, irgendwas zu machen. Und wenn man jetzt annimmt, ein Bild besteht aus 2000 Punkten, also das sind vielleicht 1000 Punkte jetzt, dieser Bildschirmschoner, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sagen wir mal mit 2000, um einfach zu rechnen, habe ich pro Bildpunkt 0,01 Millisekunden Zeit zu berechnen und auszugeben. Ja? Und jetzt kommt eine bescheuerte Milchmädchenrechnung, aber um das nochmal anschaulich zu machen, so für den Programmierer, vielleicht für den Assembler-Programmierer, wenn ich eine 20 MHz MCU nehme, also einen 20 MHz Mikrocontroller, dann sind das im besten Fall mit Sicherheit nicht, weil er ja auch noch ein bisschen was anders machen muss. Und man nimmt an, ein Maschinenbefehl ist über einen Taktzyklus, dann sind das genau 200 Maschinenbefehle für jeden Bildpunkt. Ja? Und bei einer 80 MHz MCU wären es zum Beispiel 800. Jo. Also kann man sich ungefähr vorstellen. Also man hat schon irgendwo ein zeitliches Problem und genau dieses Problem muss man lösen. Und bei meinen Überlegungen haben dann zwei Varianten eine Rolle gespielt. Einmal mit einer Art Bildschirmpuffer zu arbeiten. Vielleicht vergleichbar mit den Grafikkarten. Also man hat da irgendwo einen Speicherbereich und baut darin das Bild auf. Und ein zweiter Controller oder auch was auch immer hat nur die Aufgabe, diesen Bildschirminhalt 50 Mal die Sekunde rauszurotzen, also auszugeben irgendwo hin. Und dann ist okay. Vorteil ist, ich brauche den Bildpunkt wirklich nur dann neu berechnen, wenn er sich auch ändert, also wenn sich die Anzeige ändert, also da die Uhrzeit zum Beispiel umspringt. Aber ich habe das große Problem, der Bildschirmpuffer muss natürlich immer vollständig ausgegeben werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 256 mal 256 Bildpunkte habe, das sind irgendwo 65.536, und das 50 Mal in einer Sekunde, habe ich ein Problem. Also so schnell kriegt man das nicht ohne weiteres hin. Und deswegen hatte ich ja noch eine zweite Variante mir überlegt, jeden Bildpunkt wirklich dann zu berechnen, wenn er ausgegeben werden muss, immer wieder neu zu berechnen. Vorteil ist natürlich, ich gebe dann nur so viele Bildpunkte, also in dem Beispiel zum Beispiel 2000 aus, muss diese aber auch 50 Mal in der Sekunde zum Beispiel ausrechnen. Jede Position, jeden Pixel 50 Mal in der Sekunde neu ausrechnen. Also da braucht man natürlich auch eine etwas schnellere CPU bzw. einen etwas schnelleren Mikrocontroller. Ich habe dann diese zweite Variante gewählt für diese Geschichte. Ich rechne wirklich jeden Bildpunkt einzeln aus und bin auf einem Mikrocontroller dann verfallen. Ich hatte da zufällig eine Bestellung irgendwo gehabt und hatte zufällig, weil dieses Board nur 12 Euro gekostet hat, auch so ein Stellaris Launchpad mitbestellt. Und dort ist so ein ARM-Prozessor drauf mit ein bisschen Peripherie, der 80 MHz maximal getaktet werden kann, und es hat sich dann erwiesen, dass das auch funktioniert. Die realen Werte, die ich dann damit erreicht habe, kommt in der nächsten Folie, aber hier nochmal der Beweis, dass wirklich jeder Bildpunkt zu jedem Zeitpunkt der Ausgabe wirklich neu berechnet wird, veranschaulicht dieses Bild zum Beispiel. Also das ist jetzt hier so ein Tux dargestellt in irgendeinem Format. Und diese schwachen Linien, das sind im Prinzip die Positionierungen des Kathodenstrahls. Also ich blende den nicht aus, wenn er nichts auszugeben hat. Und das sind diese Positionierungen. Also ganz markant ist zum Beispiel am rechten Rand, diese Bildpunkte sind alle heller, weil er da nämlich ein bisschen mehr rechnen muss. Ja, er muss die nächste Zeile sich ausrechnen, beziehungsweise zur nächsten Zeile springen. Und programmtechnisch muss die nächste Zeile berechnet werden. Und dann gibt es da so einen Strich von diesem ganz hellen Punkt rechts unten nach oben. Ja, sieht man vielleicht ganz schwach. Und da fängt er dann wieder von vorne an. Also ich gebe wirklich nicht 256 mal 256 aus, sondern dieses Bild wird immer online berechnet und das mehrmals in der Sekunde. Ja? Das sieht man in diesem Bild relativ deutlich. Und wenn man Grenzen gefunden hat und eine Lösung gefunden hat, dann sollte man diese auch mal überprüfen. Und ich habe dann mal für die verschiedensten Anzeigemodi dieser Uhr mal so ein bisschen Code geschrieben, damit man auch die Geschwindigkeit mal ausrechnen kann, beziehungsweise sich mal ausgeben lassen kann, die dann wirklich real erreicht werden. Dann zeigt sich dann erstmal, dass die erste Überlegung, keinen Bildschirmpuffer zu nehmen, richtig war. Wenn man 255, ich hatte da einen Programmfehler drin, deswegen sind es nur 255 mal 255, aber das Prinzip ist klar, immer ständig ausgibt, dann kommt man nur auf eine Bildwiederholfrequenz von 8 Hertz. Wenn man das halbiert, also nur 128 mal 128, dann sind es irgendwo 32 Hertz, flimmert immer noch ganz deutlich. Ja. So, und die drei Zeilen darüber, das sind jetzt im Prinzip die Geschichten, wo dann wirklich jedes Bild einzeln mehrmals berechnet wird. In der zweiten Spalte, also in der dritten Spalte, sieht man dann die Anzahl der Pixel und ganz rechts sieht man Zeit pro Pixel und in der Mitte dort dieses etwas farbige hervorgehobene, da sieht man dann im Prinzip die daraus resultierende Bildwiederholfrequenz und eigentlich habe ich dann festgestellt, dass die CPU schon wieder zu schnell ist, die ich da benutze. Aber okay, verstanden, was ich damit sagen wollte. Also so, man muss sich auch über so eine Geschichte mal klar werden, was brauche ich überhaupt an Hardware, um das auszurechnen und auszugeben, was man sich vorstellt. Okay, so, also das waren jetzt so, ja, bitte. Nee. Na, weil ich 65.000 Punkte zum Beispiel ausgeben muss. Ich weiß ja nicht, ob dieser Punkt gesetzt ist im Bildschirmpuffer oder nicht. Ich muss zumindest diese Stelle im RE angreifen und gucken, ist er gesetzt oder nicht gesetzt. Und das 65.000 Mal hintereinander. Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, haben wir uns ein bisschen über die Grundlagen unterhalten, die dann eine Rolle spielen. Da muss man natürlich auch mal die Schaltung aufbauen. Hat vielleicht schon jeder gemacht. Man muss sich darüber klar werden, wie der Schaltplan aussieht. Eine Stückliste erstellen, aufbauen das Zeug, eventuell eine Leiterplatte entwerfen und so weiter. Ganz wichtig für mich sind die zwei letzten Punkte. Nicht, weil ich dann Bier trinke, wenn ich löte, aber es ist eine Metapher. Man sollte, wenn man irgendwas zusammenlötet, das nicht so zwischen Tür und Angel machen, sondern man sollte wirklich auch Inneruhe haben, damit das auch gelingt. Also nicht so mal hektisch irgendwie was zusammenzulöten, sondern wirklich Lesebrille raussuchen, Beruhigungsbier trinken, in Anführungsstrichen, also Zeit haben, um das Zeug zusammenzuschalten gleich. Und ganz wichtig, das Lötergebnis, bevor man das erste Mal Strom raufgibt, auch wirklich mal nochmal ausgiebig kontrollieren mit Lupe, vielleicht auch mal einen Durchgangsprüfer an den markanten Stellen, was wir gestern in dem Workshop zum Beispiel nicht gemacht haben. Der Mensch hat da einfach die 5 Volt gestern raufgeknallt. Ich hatte schon Angst, ja, wenn er das falsch... Ich bin normalerweise nicht der Typ, der guckt, ich habe da so einen Durchgangsprüfer und gucke dann wirklich nochmal, hast du alles richtig zusammengelötet und so weiter. Jetzt die Frage. Hey, ich habe kein Bild. Ein Breadboard ist so ein weißes Dingens mit ganz vielen Löchern drin und diese Löcher haben unten Kontakte und sind teilweise auch miteinander verbunden und da kann man wunderschön die Bauteile einfach raufstecken, ohne zu löten und mit Draht, Steckbrett vielleicht auf Deutsch, genau. Das ist ein Breadboard. Okay, also so ein bisschen allgemein. Jetzt muss ich wirklich gucken, was für Folien kommen, weil ich bin jetzt wirklich etwas von der Rolle, dass es der falsche Vortrag ist. Schaltplan entwerfen. Einen Schaltplan muss man nicht unbedingt immer einen Igel entwerfen, sondern es reicht manchmal auch ein Blockschaltbild. Und in dem Fall hat mir ein Blockschaltbild gereicht. Stellaris Board ist klar. Was wäre Blödsinn, sich jetzt da anzugucken, wie die Schaltung dazu aussieht und das womöglich noch irgendwo hinzumalen. Diese RTC-Uhr, dieser DS1320 besteht genau aus drei Bauteilen oder vier Bauteilen. Da muss man auch keinen Schaltplan machen. Da guckt man im Datenblatt nach und baut sich das Zeug auf. Und der Digital-Analog-Wandler, der hat ja doch irgendwo drei Widerstände, aber muss man sich auch keinen Kopf drüber machen. Also manchmal reicht auch wirklich nur ein Blockschaltbild und dann muss man einfach nur stur Drähte von X nach Y ziehen, wenn man das zum Beispiel auf ein Lochraster baut, und dann ist okay. Wenn man natürlich eine Leiterplatte hat, wenn man den Anspruch hat, eine schicke, tolle Leiterplatte zu machen, dann so muss man natürlich auch einen Schaltplan machen, damit man daraus auch dann das Layout der Leiterplatte rausbekommt. Aber ich baue sowas immer auf Lochraster aus, weil das sind eh nur Prototypen, ich will es ja nicht verkaufen oder irgend sowas. Hier ist eine Geschichte drin, die ich noch nicht implementiert habe, beziehungsweise weil mir bis jetzt auch das Oszilloskop dazu gefehlt hat. Ich weiß gar nicht, ob man hier den Strahl dunkel tasten kann bei dem Dingens. Wir hatten ja dieser eine Pinguin, wo diese ganz schwachen Linien waren. Man kann das natürlich besser machen, wenn man genau zu diesen Zeitpunkten den Kathodenstrahl austastet. Ja, also irgendeine Spannung an irgendeinem Sperrgitter ansetzt und dann kann man das Dunkeltasten, so nennt man das, wäre ich vielleicht in der Endausbaustufe dann noch machen. Deswegen habe ich das hier schon mal gestrichelt irgendwo drin. Genauso ist hier auch noch nicht drin, diese Pegelanpassung, weil ich ein Oszilloskop verwende zurzeit, und da ist es noch nicht so das Thema. Gut, also haben wir im Prinzip schon erzählt, vielleicht eine wichtige Geschichte noch, oder digitaler Analogwandler, weil ich das immer bis jetzt nur nebenbei erwähnt habe, das ist der konkrete, den ich dort verwendet habe. Der hat zwei Kanäle auf einem Chip und hat eine Auflösung von 8 Bit. Und ist ausreichend schnell, also der ist irgendwo im Nanosekundenbereich, schaltet der, da muss man sich keinen Kopf machen mit der Geschwindigkeit. Und okay, so sieht es dann ungefähr aus, wenn man die Hardware aufgebaut habe. Ist ja lustig, dass ich das Bild in der Version drin habe. Ganz links oben, das Stellaris-Board. Der eine oder andere hat vielleicht damit schon mal rumexperimentiert. Und auf der rechten Seite ist jetzt nur eine Leiterplatte, nur mal von vorne und von hinten gesehen, um auch nochmal zu zeigen, wie das dann aussieht, wenn man das auf Lochraster aufbaut. Ich benutze mal so einen Trafodraht, der isoliert ist, und die Enden, die verzinne ich dann immer, und deswegen sieht das so komisch aus. Ich werde dann immer gefragt, gibt es da jetzt keinen Kurzschluss? Nee, das ist Trafodraht, wo Lack drauf ist, und wenn ich damit löten will, dann muss man da so abbrutzeln, die Enden, und dann funktioniert das. Also ich benutze nicht so ein Fedeldraht oder was es da alles für Zeug gibt und was wahnsinnig teuer ist, und eine große Spule Trafodraht, und dann geht das auch. Gut, ich habe das so gebaut, dass man das irgendwie zusammenstecken kann. Das liegt jetzt hier auch hier vorne. Und ja, so sieht das ungefähr aus. Man sieht auf der Lochrasterplatte, dass da noch ein paar Teile nicht bestückt sind. Das sind genau diese Pegelwandler, die ich vielleicht dann nochmal bestücken werde, wenn ich dann das auf der richtigen Hardware, also nicht auf dem Oszilloskop, ranbauen werde. Und dann brauche ich dann noch irgendwo Pegelwandler. Ich hatte es schon mal vorgesehen. Okay. Genau, jetzt fehlt genau ein Bild, aber ist egal. So, jetzt haben wir die Hardware fertig. Wobei ich jetzt aber nicht damit meine, dass das jetzt einmal Hardware bauen ist und dann das Programm schreiben. Bei mir ist das immer so eine Geschichte. Erst habe ich den Digital-Analog-Wandler ausprobiert, Testprogramme geschrieben, und dann habe ich der RTC kam dann erst später auf diese Leiterplatte raus, und dann, also ich gehe auch ab und zu mal diesen Schritt vor und dann wieder mal so zurück, so eine Geschichte. Also man sollte nicht alles auf einmal ausbauen und dann den Überblick verlieren und dann hoffen, wenn man das Programm fertig geschrieben hat, anschaltet, funktioniert das alles in jeder Hundertprozentigkeit. Also man sollte schon irgendwo sagen, Grenzen setzen, jetzt bauen wir mal das auf, und probieren das aus und so weiter und so fort. Also immer so ein bisschen schrittweise. Gut, aber um das zu programmieren, braucht man natürlich irgendeine Toolchain. Ich habe das Zeug in C programmiert. Prozessor, der Compiler steht dazu da. Ein bisschen Binutils braucht man noch. Ich habe die Stellaris-Ware von TI mit benutzt, um nicht alles zu Fuß zu programmieren. Als Flash-Tool LM4Flash. Und man sollte, bevor man das Programm oder das, was man dann eigentlich wirklich mal programmieren möchte, sollte man auch, nachdem man diese Toolchain da auch mal installiert hat, sollte man das vielleicht auch mal probieren, ob es funktioniert. Also mal ein kleines Hello World schreiben mit einem schicken Make-File oder was auch immer, damit man sich dann später, wenn man das eigentliche programmieren will, nicht über seine Toolchain ärgern muss, dass die einfach nicht funktioniert. Okay, Tipp für Warmduscher. Ich weiß nicht, Arduino-Oberfläche kennt jemand. Sowas gibt es auch für TI-Mikroprozessoren oder Mikrocontroller, nennt sich Energia. Sieht genauso aus wie diese Arduino-Oberfläche, hat natürlich den Nachteil, dass es kein C ist, sondern irgendwas ganz Komisches. Deswegen sage ich für Warmdusche. Also wenn man mal mit Stellaris oder mit einem MSP430, muss man nicht immer ein C programmieren. Es gibt auch was, was so ähnlich aussieht wie Arduino. Gut. In Anbetracht der fortschreitenden Zeit gehe ich mal jetzt ganz kurz darüber oder nur 5 Worte dazu. Man lernt ja in der Schule, also man soll mal, bevor man ein Programm schreibt, sich erstmal darüber klar werden, wie ein Programm auszusehen hat. Und die Schulmeinung ist ja, man sollte einen Programmablaufplan schreiben, also ein PAP. Ist manchmal auch ganz vorteilhaft, wenn man das macht. So könnte sowas aussehen. Ich gehe jetzt mal einfach nicht drauf ein. Die Folien werden dann irgendwo auch zu sehen sein. Okay. Gut, Test, Debugging ist klar. Programm einschalten und geht, also laden und einschalten und geht, es funktioniert in den seltensten Fällen. Nun ist immer die Frage, braucht man dafür unbedingt immer einen Debugger auf Mikrocontroller-Basis? Reicht es dann auch, so einen Logikanalysator irgendwo dran zu haben oder ein Oszilloskop, wenn man schon ein Oszilloskop dabei hat, oder Multimeter oder irgendwelche LEDs an irgendwelchen Pins, und irgendwann hat man auch noch eine serielle Schnittstelle, wo man dann bestimmte Werte ausgeben kann, wo man der Meinung ist, naja, das sollte vielleicht anders sein, da müsste man mal gucken, was er da intern macht. Gut, Bildschirmschoner, gehe ich mal einfach darüber. Bilderrätsel, was ist denn das? Also eigentlich war ich jetzt fertig mit dem Vortrag, jetzt kommt nur noch der Nachspann. Vielleicht haben wir nachher noch 3 Minuten für ein paar Fragen, aber ich bin ja der Sessionleiter, ich kann es ja selber bestimmen. Was ist das? Das ist ein Kreis. Ups. Und zwar ist es ein Kreis, der mit dem Bresenham-Algorithmus geschrieben ist. Also ich hatte ja vorhin erzählt, es gibt auch einen Kreisalgorithmus von Bresenham. Und wenn man sich diesen Algorithmus anguckt, dann weiß man, dieser Algorithmus geht los und berechnet einen Punkt von einem Achtelkreis. Und durch die Symmetrie des Kreises kann er, wenn er einen Punkt berechnet hat, 8 setzen. Und wenn man das schnell hintereinander macht, also dieser Algorithmus ist dann auch so, er berechnet einen Punkt und gibt 8 Punkte aus. Und wenn er zu schnell ist, dann kommt genau so ein Bild raus. Ja, also man sieht, ja, man kann es nicht genau erkennen. Also wenn man das dann nämlich softwaretechnisch, ich habe dann so eine Pixelbremse reingebaut, so habe ich die genannt, wenn man dann also den Algorithmus etwas bremst, beziehungsweise die Ausgabe etwas bremst, dann sieht man das auch, dass es ein Kreis ist, und man sieht immer noch, wie schnell er diesen Kathodenstrahl da hin und her positioniert. Okay, also es kann auch mal das Gegenteil passieren. Es kann auch mal ein Controller zu schnell sein. Ja, dann muss man sich überlegen, was macht man dann. Meine Lösung war dann gewesen, so eine Art Pixelbremse einzubauen. Okay, das war es jetzt im Prinzip. Das ist das, was jetzt noch fehlt. Ich muss noch das aus meinem Projekt raus eliminieren und das wirklich dann mit Kathodenstrahlröhre. Zu Hause bei mir liegt sie schon, aber das da irgendwie aufbauen. Zurzeit schrecken mich immer noch diese hohen Spannungen da oben ab, die da oben eingekreist sind, 800 Volt, 400 Volt und so eine Geschichten. Gut, vielleicht mal ganz kurz durchgeschaltet. Also am Anfang, ist der Bildschirmschoner, da fällt er auch immer nach jeder Minute zurück. Das ist die Digitalzeit. Dann, was haben wir hier? Nochmal diese analoge Uhr. Und hier ein XBM-Bild, also einfach mal ein Pinguin dargestellt. Ich weiß nicht, wart ihr das letztes Jahr, was ihr am Stand hattet? Das ist so ähnlich, denke ich mal. Also ich habe da, Grundlage bei mir ist ein XBM-Bild, also wo 8 Pixel in einem Byte irgendwie verwuselt sind und das ausgelesen und so eine Geschichte und einfach dargestellt. Okay, Fragen? Also es gibt eine Webseite, wo ich das alles in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen dokumentiere. Das ist das Erste. Es gibt bei uns im Bralo-Wiki so eine Webseite über diese Scope-Uhr. Und Stellaris Board, so ein bisschen programmieren und ein paar Grundlagen und Toolchain einrichten, findet man auf dem zweiten Link. Gut, Fragen? Da ist noch eine.
Eine kleine grundlegende Sache. Du redest dann darum, du hast es jetzt gerastert.
Ja.
Aber das ist eigentlich ein
Vektor-Display. Ja. Warum keine Vektor-Display? Nee, stopp, ich habe es nicht gerastert. Also die Linie wird dann schon wirklich schräg gezeichnet.
Ja.
Aber dieser Hinweis ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Es gibt Leute, die machen das anders. Also man kennt ja diese Lissajous-Figuren, wenn ich an X und Y unterschiedliche Sinuswerte, also Sinusspannungen anlege. Ich habe ein Projekt im Internet gefunden, der sich genau diesen Effekt zunutze gemacht hat und damit Kreise, Linien genau mit unterschiedlichen Sinusspannungen an X und Y, also phasenverschobenen Spannungen, damit zeichnet. Also fand ich auch ganz interessant, aber der Mensch hatte wirklich dann noch einen Grafikcontroller, sage ich mal, genau um das dann auszurechnen, diese Phasenverschiebung, die notwendig ist, um eine Linie da so schräg zu machen oder so einen Halbkreis zu zeichnen oder sowas.
Spannst du mit deinen Kreisen jetzt auch schon? Du hast die Phase, du hast hier zwei auf den Index drauf, dann kannst du deine Uhr auf dieser Schiff betroffen haben. Das ist genau das gleiche, wo es im Index 2.
Ja, könnte man auch machen, ja. Okay, noch eine Frage? Dann danke für die Aufmerksamkeit.